Hier ist Biz & Beyond, der Podcast von und mit Sandra Navidi und Ulrich Reitz.
Jetzt haben wir heute einen besonderen Tag. Die Ereignisse überschlagen sich, die Lage im Iran spitzt sich zu, die Energiepreise schießen hoch. Wie ist dein Eindruck, wo kann das noch hinführen?
Also die Financial Times, ich habe gerade reingeguckt, eine neue Überschrift, Energie-Armageddon. Das ist auch das, was ich fürchte. Im Moment ist natürlich wahnsinnig viel im Fluss. Wir wissen, dass Israel und die USA ein sehr wichtiges, eines der wichtigsten LNG-Flüssiggasfelder angegriffen haben im Iran. Im Gegenzug hat der Iran eins in Katar angegriffen. Wie gesagt, da kommen die meisten LNG-Exporte aus der ganzen Welt her. Donald Trump hat behauptet, ich hatte damit nichts zu tun, das hat Israel einfach so gemacht, aber mittlerweile ist bestätigt, dass Donald Trump nicht nur Bescheid wusste, sondern das Ganze auch abgesegnet hat. Also ich glaube, da ist gerade wahnsinnig viel im Fluss, was die gesamte Energieinfrastruktur und die gesamte Finanzarchitektur der Welt gerade ins Wanken bringt.
Ja, also das haben wir ja angenommen. Wir haben da mehrfach drüber gesprochen, dass das ein großes Risiko ist. Jetzt hatte man am Anfang ja den Eindruck, Donald Trump hatte einen Plan. Du hast gesagt, er hat keinen Plan. Gereicht ihm das jetzt völlig zum Nachteil oder wie ist denn die Stimmung aus deiner Sicht in den Vereinigten Staaten?
Naja, er ist so inkompetent und seine Administration, dass es niemand so wirklich glauben kann. Aber es ist ja tatsächlich so. Also wer wollte den Angriff? Das wollte Israel und der Crown Prince aus Saudi-Arabien, MBS. Und die haben gedacht, man kann es relativ schnell über die Bühne bringen. Donald Trump dachte, in 100 Stunden ist es vorbei. Deswegen hat er auch nicht auf sein Militär gehört, zum Beispiel General Kane, den man jetzt häufig auch in Pressebriefings sieht, im Fernsehen. Der hat gesagt, Leute, wir müssen aufpassen, das ist ein Krieg, den wir nicht gewinnen können. Jedenfalls nicht so, wie Donald Trump ihn vorhat. Die Meerenge von Hormuz wird geschlossen werden oder beziehungsweise die Iraner werden da keinen mehr durchlassen. Und da war noch irgendwas. Ach so, genau. Und dann natürlich auch, dass der Iran die Golfstaaten angreifen wird. Das war, Donald Trump hat gesagt, also wir waren völlig überrascht. Das hat überhaupt niemand auf dem Schirm. Das stimmt nicht. Das Militär hatte das auf dem Schirm und hat ihn auch gewarnt. Aber es wurden keinerlei Vorkehrungen getroffen, zum Beispiel die US-Bürger rauszuholen. Donald Trump hatte vergessen, die strategischen Ölreserven aufzufüllen. Lauter solche Dinge. Also man ist da voll, ja, in die Katastrophe getappt.
Ja, jetzt ist die Katastrophe da oder vielleicht wird es ja sogar noch schlimmer, ne? Also das ist ja ein ganz fragiler Gleichgewichtspunkt gerade. Viele Länder hatten gerade das Schlimmste hinter sich, haben sich berappelt. Auch Deutschland hatte jetzt wieder Zuversicht und man dachte lange Zeit, ja, wie viel Wachstum kriegen wir? Wird es 1%? Wird es vielleicht ein Ticken mehr? Und jetzt scheint das ja alles zu erodieren, je länger die Krise dauert, desto schlimmer wird es eigentlich. Mit welcher Entwicklung rechnest du denn weltwirtschaftlich?
Also lass mich dich doch erstmal fragen, weil du für Deutschland zuständig bist. Wie würdest du denn die Lage für Deutschland analysieren? Ich meine, Deutschland hat sich ja eigenverschuldet, völlig in die Energieeinbahnstraße manövriert, auch schon völlig ohne Not durch die illegale Abschaltung der Kernkraftwerke damals, ohne Plan B zu haben. Wenigstens haben wir ein bisschen was bei alternativen Energien gemacht, aber wo die Industrie sowieso schon geschädigt ist. Wie siehst du da die Konsequenzen, falls jetzt tatsächlich entweder zum Teil Energieknappheit eintritt oder einfach die auch über Gebühr teuer wird?
Also im besten Fall tritt keine Energieknappheit ein, so zumindest ist momentan die Stimmung, aber natürlich wird es teurer. Wir sehen jetzt an den Märkten gerade, Gas schießt hoch, Öl schoss hoch, schießt hoch, die Tankstellenpreise sind nach oben geschnellt und jetzt kam ja auch noch gestern die Diskussion auf, dass Wirtschaftsforscher gesagt haben, diese 500 Milliarden aus dem Infrastrukturpaket, die wurden zum großen Teil zweckentfremdet. Da wurden alle möglichen Projekte, Wahlgeschenke damit finanziert in Deutschland. Aber in die Infrastruktur fließt aktuell nicht wirklich viel. Die Ökonomin Ulrike Malmendier, frühere Wirtschaftsweise, die in Berkeley lehrt, sagte, wir vergeben uns mindestens 50% unseres Wachstums, unserer Wachstumschancen durch dieses Infrastrukturpaket. Die vergeben wir uns, weil wir es eben in Deutschland nicht zielgerichtet einsetzen, das Geld. Und insofern gibt es schon Stimmen, die sagen, ja, das kann zu einer Stagnation führen. Das Wort resigniert sind wahrscheinlich auch schon manche, aber Rezession, das haben wir noch nicht vernommen. Aber dass es in Deutschland in diesem Jahr möglicherweise nicht zu einem Wirtschaftswachstum kommt, lässt sich momentan nicht ausschließen. Und je länger die Lage da an den Märkten so eklatant ist, desto wahrscheinlicher wird das auch. Also die Unternehmen sind hier zunehmend gespannt und zunehmend in Sorge auch.
Naja, die Frage ist ja auch die, ich denke schon, dass Europa und Deutschland gut aufgestellt sind, übrigens höre dein Papier rascheln, für KI-Entwicklung. Also ich glaube, vom Humankapital her, von den Ausbildungsstand her, ist Deutschland da sehr gut aufgestellt. Und ich glaube auch, man kann da auch durchaus in Anführungsstrichen aufholen. Man muss das gerade nicht neu erfinden, man muss vielleicht auch anders denken. Aber man braucht dafür eins mit großer Sicherheit, und das ist Energie. Und wenn das jetzt knapp oder übergebührt, teuer wird, vor allem, wenn man so viel davon braucht, dann ist es natürlich ein Problem. Also wir sehen sogar in den USA, dass dadurch die Datenzentren für die Verbraucher die Energiepreise völlig in die Höhe schnellen. Und ich sehe das auch schon in New York. Also ich glaube, das ist auch ein Problem, was noch nicht so diskutiert wird, weil man auch gar nicht weiß, wie soll man das dann lösen, wenn man nicht genug Energie hat.
Also das kommt bei den Menschen, bei den Verbrauchern in den Staaten auch an. Dann müssten die ja eigentlich Trump so ein bisschen die Gefolgschaft verweigern, oder?
Ich glaube, das sehen wir auf jeden Fall. Also einmal bei Donald Trump hat versprochen, niedrigere Preise, niedrigere Energie und keine Kriege mehr. Und was ist eingetreten? Das genaue Gegenteil von allem. Und der Krieg, der macht halt wirklich große Schlagzeilen, hat die Tankpreise sofort enorm in die Höhe geschoben, sodass man das auch wirklich visuell sieht und direkt im Portemonnaie verspürt. Das macht jetzt doch tatsächlich einige Donald Trump-Jünger abtrünnig, wobei ich glaube so 25% gehören zum Kult und egal was er macht, sie folgen ihm. Es gibt auch interessante Umfragen von Leuten, wo vorher also ein verschwindend kleiner Teil für neue Kriege sind und jetzt, wo Donald Trump den angefangen hat, sind 80% seiner Anhänger dafür. Da kann man nur den Kopf schütteln. Aber ich glaube, was wichtig ist zu beachten, ist, dass diese ganze KI-Entwicklung das Potenzial hat, in der Bevölkerung Unruhen auszulösen. Das ist ja auch immer sehr abstrakt und Daten werden gesammelt, so das spürt man vielleicht nicht so unbedingt. Aber was man eben spürt, sind die Datenzentren, dass die Energie teurer wird und vor allen Dingen auch, dass die Umweltbelastung extrem stark wird. In den Orten, wo die sind ja wie Pilze aus dem Boden gesprossen, so ein relativ neues Problem für die Wahrnehmung der meisten Menschen. Das ist das Wasser, was die verbrauchen, dass Farmer, Bauern sagen, nicht nur für uns wird das Wasser jetzt teurer oder wir kriegen gar nicht mehr genug. Also das sind lauter so Sachen und da gehen die Leute schon auf die Barrikaden. Ich bin mal gespannt, was noch kommt, aber das ja, das macht gegen die Regierung oder bringt die Leute ein bisschen auf die Barrikaden.
Aber im Herbst sind die Midterm-Wahlen, wenn er sie nicht noch verschiebt, dann wird es ja möglicherweise eng für Trump, oder? Entzaubert ihm vielleicht ein bisschen? Wird er durch die aktuelle Situation ein bisschen entzaubert, dass man wirklich jetzt erkennt, naja, so einen richtigen Plan hat er nicht? Vielleicht ist das ja das Gute an der Krise, dass Trump so ein bisschen ja ohne Filter gesehen wird.
Das kann sein, aber der Preis dafür, also erstmal, wer diese Krise braucht, um das zu erkennen, dem ist nicht mehr zu helfen. Bei dem ist das demokratische Wahlrecht schon fast ein bisschen verschwendet, weil es jetzt auch so ist, der Preis, der für diese Erkenntnis gezahlt wird, der ist ja viel zu hoch. Denn Donald Trump kann jetzt nicht wie bei den Zöllen oder wie bei Immigration eigenständig den Rückzieher machen. Der Krieg war schon verloren, als Donald Trump ihn angefangen hat. Und direkt da hat er auch schon die Kontrolle verloren, weil diese Kriege auch immer eine eigene Dynamik entwickeln und jetzt so viele Player haben. Einmal einen existenziell bedrohten Iran, der alles tun wird, der nichts zu verlieren hat, der sich seit Jahrzehnten offensichtlich bestens vorbereitet hat auf die Sieg. Und auf der anderen Seite ein Player wie Donald Trump, der von nichts eine Ahnung hat, der eine Blockade der Meerenge von Hormuz nicht auf dem Schirm hatte, die Bombardierung der Golfstaaten. Und wie gesagt, das hat auch für die USA einen Riesenpreis. Es gibt keinen einzigen Grund, kein einziger Vorteil für die USA, den dieser Krieg mit sich bringt. Und ja, will man dieses Regime, dieses Terrorregime loswerden. Ja, aber dafür war das genau das falsche Szenario. Und Donald Trump hat schon gesagt, Regimewechsel habe ich gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Im Gegenteil, das Idealszenario wäre Venezuela. Also man arrangiert sich mit dem Regime, tauscht da ein, zwei Leute aus und arbeitet dann mit denen, um in die eigene Tasche zu wirtschaften. Wie Donald Trump gesagt hat bei Venezuela, alle Ölverkäufe gehen über ihn und auf Konten in Katar. Angeblich sollen die jetzt auch teilweise in die USA fließen, aber das weiß halt keiner genau.
Aber du glaubst jetzt nicht, dass das im Iran genauso kommt, dass Trump die große Kasse macht?
Also vorerst sehe ich nicht, dass es dazu kommt. Er hat alle, die einigermaßen kompromissbereit war von diesem Regime, die hat er ausschalten lassen. Und wie gesagt, ich höre immer noch Papier rascheln. Die hat er ausschalten lassen. Also die, die da sind, mit denen man Kompromisse schließen könnte, die sind gar nicht mehr da. Dann hat er so viel Porzellan zerschlagen. Und dieses Regime hat sich seit so langer Zeit, das ist ja dezentralisiert, hat sich das ja aufgestellt. Und die haben auch technologischen Fortschritt. Das ist eine Begleiterscheinung von Sanktionen, dass die Bevölkerung ist völlig ausgehungert. Aber das Regime war gezwungen, innovativ zu sein, erfinderisch, aus Not eine Tugend zu machen. Und jetzt stellen die USA fest, meine Güte, die haben ja über das ganze Gebiet vom Iran, haben die unterirdische Raketen, die man gar nicht sehen kann in dem Wüstenboden. Wo sind die überhaupt? Man kann die nicht ausschalten. Dann kommen die aus, weiß ich, hunderten Meter Tiefe hochgeschossen, sind total treffsicher. Und dem Militär geht jetzt super die Düse. Sie sagen, wenn solche Raketen unser Kriegsschiff erwischen, ja, dann sind direkt 5000 Soldaten ertrinken und, weiß ich nicht, 15 Milliarden Dollar sind weg. Also die USA haben sich ohne Not in eine total missliche Lage gebracht.
Ja, trotzdem floss ja zuletzt viel Kapital in die USA. Der Dollar war stark. Europa verlor an Attraktivität. Bei uns sind die Firmen auch angespannt, weil einfach wirklich Dynamik verloren geht, weil Arbeitskräftepotenzial fehlt. Unternehmensinvestitionen gehen zurück. Produktivitätswachstum geht zurück. Wie ist denn die Lage bei den Unternehmen in Amerika? Die müssen doch jetzt eigentlich auch alle zurückrudern, oder? In ihren Prognosen.
Ja, die Prognosen gehen zurück. Wir müssen sehen, in den Aktienmärkten, das wissen wir ja alle, war die Performance so gut, weil das lag vor allen Dingen an den Tech-Unternehmen, an den sieben großen. Aber was wir jetzt sehen werden im Mittleren Osten, das ist mit die dramatischste Folge, durch den Petrodollar, also durch die Vereinbarung, dass Saudi-Arabien und die anderen Golfstaaten, dass die Öl in Dollar verkaufen. Ja, das war so eine Absprache mit den USA. Das heißt, alle anderen Länder der Welt waren gezwungen, Dollar zu halten, um Öl kaufen zu können. Im Gegenzug dazu haben die Golfstaaten Beschutz, also Schutz von den USA bekommen und Waffen. Und das haben wir eine ganz ähnliche Situation wie in Europa, wo dieses Schutzversprechen der Großmacht der USA, wo das ja jetzt auch, wo man sich in Europa fragt, geben die uns überhaupt noch Schutz oder kehrt sich das möglicherweise ins Gegenteil? Und genauso sehen wir das im Mittleren Osten, dass diese Länder sagen, nicht nur beschützen uns die USA nicht mehr, wenn überhaupt geben sie bevorzugten Schutz mit ihren Raketenabwehr, Maschinen, geben sie Israel den Vorzug im Schutz und schützen sie viel weniger. Und nicht nur das, sie machen uns zur Zielscheibe mit einem Krieg, über den sie uns nicht informiert haben, wo sie uns nicht zugefragt haben. Und jetzt sind wir die Sitting Ducks. Und sie sehen es ja unglaublich, dass sie sich bei all diesen Angriffen noch nicht gewehrt haben gegen den Iran. Wohlwissend, dass wenn die auch noch anfangen zu schießen, die ganze Gegend, puff, in die Luft fliegt. Ja, das haben wir Donald Trump zu verdanken. Naja, wie sieht das? Ach so, genau, um deinen Punkt zu beantworten. Jetzt haben die natürlich diese Länder viel weniger Öleinnahmen und Tourismus und Luftfahrt und alles andere, was die sich in Jahrzehnten mühsam aufgebaut haben.
Du meinst jetzt im Nahen und Mittleren Osten, Dubai und Co. Hm?
Genau, die Ölinfrastruktur ist zum Teil zerstört, zum Teil brennen Felder und das, was sie noch rauskriegen, können sie nicht transportieren. Und die Folge davon ist, sie haben ja diese ganzen Dollar bekommen für ihr Öl. Das haben sie in US-Aktien und Treasuries investiert. Wenn sie sagen, erstmal kriegen wir überhaupt nicht mehr viel Geld nach und zweitens müssen wir liquidieren, drittens wollen wir uns auch vom Dollar unabhängiger machen. Wir sehen ja, was mit den USA unter Trump passiert. So, wenn die jetzt ganz viel Aktien nicht nur nicht nachkaufen und wir wissen ja, wie Investoren bei Sovereign Wealth Funds, also bei den, Staatsfonds, Schlange gestanden haben, die waren ja wie so ein Wasserhahn, da kam ja unendlich viel Geld raus. Wenn das jetzt zu ist und die werfen Aktien auf den Markt und Treasuries, dann kann das eine Abwärtsspirale mit sich bringen, den Markt tanken und vor allen Dingen KI, was ja sowieso schon im Blasenbereich ist, wo ja auch die Golfstaaten versucht haben, vorne mitzumischen, Datenzentren zu bauen, eigene Infrastruktur für den Rest der Welt mit Zentrum im Mittleren Osten. Das wird beschossen, das wird ausgehebelt, aber vor allen Dingen auch wird nicht mehr so viel in Dollar-Assets investiert. Und das kann extrem negative Folgen für alle Anleger haben.
Für die gesamte Weltwirtschaft. Also das kann schon eine Weltwirtschaftskrise bedeuten, wenn sich das weiter zuspitzt. Siehst du auch so, oder?
Ja, also ich würde sagen, jetzt schon ist die kaum mehr bremsen, vor allen Dingen durch dieses Bombardieren des LNG-Felds, teilweise in Katar und teilweise im Iran, weil zum Beispiel Länder wie Indien, die kriegen 50% ihres LNG von da. Die sind total darauf angewiesen. China braucht die Byproducts für Fertilizer, für Dünger. Und sagen jetzt sagt China schon, nö, also ihr inländischen Exporteure, ihr dürft nichts mehr aus China rauslassen. Wir, nicht aus politischen Gründen, aber wir brauchen das für uns. Andere Länder wie in Indien und so, da wird dann die Energie rationiert. Da wird gesagt, geht nur noch 3 Wochen im Tag zur Arbeit, um Benzin zu sparen oder Fabriken müssen Energie sparen. Also die Länder werden es ganz, ganz schnell sehen.
Ja, was ich ja bemerkenswert finde, ist, wenn man hier mit CEOs, mit Unternehmern spricht, dann sagen die, bezogen auf Lieferketten zum Beispiel, weil die werden ja auch gedehnt und strapaziert, die sagen, ja, haben wir im Blick, analysieren wir gerade, beobachten wir genau, aber es ist noch niemand dabei, der sagt, nee, das haut jetzt wirklich ins Kontor, wir müssen die Schiffe umleiten und das wird jetzt alles teurer, wir kriegen manche Teile vielleicht nicht, um Produkte hier in Deutschland, in Europa zu produzieren, die wir aus Fernost importieren. Da halten sich die Stimmen, sind da noch sehr zurückhaltend, wahrscheinlich auch bezogen auf den Aktienkurs, damit das nicht gleich eine Gewinnwarnung auslöst. Aber wie ist denn die Lage in den Staaten bei amerikanischen Unternehmen? Leiden die auch schon an Lieferkettenproblemen oder diskutieren die das oder blenden die das aus?
Ja, das wird auf jeden Fall diskutiert, aber das tritt ja immer ein mit ein bisschen Verzögerungseffekt, auch wenn wir eine recht schnelllebige Bestellkette haben. Ist jetzt nicht von heute auf morgen fehlen, gehen einem die Teile aus, aber ich glaube, die müssen erstmal genau detailliert überschlagen, welche Teile fehlen uns denn überhaupt, was können wir vielleicht von woanders herbekommen. Die haben ja alle im Rahmen von Covid unglaublich umständliche, zeitaufwendige, teure Restrukturierung von Lieferketten gemacht und versucht, sich zu diversifizieren. Aber die Meerenge von Hormuz hatten wenige im Auge und die ist halt auch schwer im wahrsten Sinne des Wortes zum Schiffen.
Es ist ja auch am Ende des Tages, wir sprechen in unserem Podcast ja immer wieder auch über Leadership, über Erfolgsrezepte, aber über Führung, ist natürlich auch eine Herausforderung für Leadership in diesen Krisenzeiten. Ne? Also die Frage ist immer, also hatte ich diese Woche in der Diskussion, wo man fragte, wie geht man denn eigentlich in solchen Krisenzeiten mit Leadership um? Welche Wahrnehmung hast du denn? Werden da jetzt andere Führungsqualitäten gefragt, weil die Lage so verfahren ist? Oder hat man sich schon so dran gewöhnt an diese ganzen Stressfaktoren, dass man sagt, na gut, das ist jetzt irgendwie so unnormal nicht, es geht ständig irgendwie der Punk ab?
Also ein gewisser Gewöhnungseffekt ist mittlerweile eingetreten und auch eine gewisse Resignation. Bei uns hängt ja praktisch alles an der Entscheidung eines Mannes, dem niemand irgendwas entgegensetzt. Da spielten bisher die Zölle mit die größte Rolle und da hat man sich ein bisschen mit abgefunden. Ja, also wir müssen halt mehr oder weniger kurzfristig schauen, wie wir uns da aufstellen. Aber dieser Krieg ist nochmal eine ganz andere Dimension, die ich glaube auch so groß ist, dass den einzelnen CEO überfordert, weil viele Konsequenzen schwer vorstellbar sind. Man will dann auch nicht der Erste sein, der mit Schlussfolgerungen an die Öffentlichkeit tritt. weil auch noch eine große Ungewissheit da ist. Man weiß ja noch nicht genau, wie es genau sich, how it's gonna play out. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Herdeninstinkt. Man will auch schauen, wie stellen sich die anderen dann auf? Können wir vielleicht gemeinsam auftreten? Es ist auch in der Finanzindustrie, es ist extrem schwierig. Bisher waren die total gestresst von KI, bis der Krieg angefangen hat vor 2 Wochen. Da war das so der Größte. Da hatten wir ja diese Veröffentlichung von dem Research-Bericht von Citrini Research, von dem vorher nie jemand was gehört hat, die eigentlich nur ein anschauliches Narrativ gepackt haben, die potenziellen Konsequenzen von KI. Und dann hat auf einmal ein riesiger Ausverkauf an den Märkten stattgefunden, weil alle Angst hatten, ja, wir wissen, Disruption wird stattfinden, aber wir wissen nicht, welche Disruption genau durch KI kommt. Und also auch bei Leuten, mit denen ich zu tun hatte, das war kurios, die waren panicked.
Kannst du dich noch erinnern, als wir in Davos waren und die ganzen CEOs vorwiegend aus Amerika dann aufstanden, klatschten Standing Ovations für Donald Trump nach seiner Rede? Meinst du das? Ich habe mich gestern gefragt, ob das nochmal so passieren würde. Meinst du, die wären noch genauso hörig und putzig, dass die sich da erstmal eine Stunde in die Schlange stellen, um reinzukommen und dann sich wirklich so in Euphorie zu baden?
Das waren die längsten Schlangen, die ich je gesehen habe in der Davos.
Ne?
Die haben zum Teil 2 Stunden angestanden. Auch Milliardäre aus verschiedenen Teilen der Welt, obwohl man das auch hätte von draußen auf dem Bildschirm schauen können. Also ich glaube, so hörig sind ihm viele nicht. Es gab ja dann auch, ich glaube, zu dem Zeitpunkt schon über 1000 Unternehmen, die gegen die Zölle geklagt hatten. Aber man reiht sich dann gerne in die Gruppe ein, weil der Nagel, der raussticht, der wird niedergeschlagen. Wir hatten ja Jamie Dimon, der in Davos übrigens, ich glaube, währenddessen kam das raus. Ich habe ihn auf einer Party gesehen und beim Küsschen links, Küsschen rechts habe ich gesagt, thank you for taking a stand. Vielen Dank, dass Sie einen Rückgrat zeigen gegenüber Trump. So, und dann hat er schon so ein Gesicht gezogen und am nächsten Tag kam die Überschrift, dass Donald Trump JP Morgan und Jamie Dimon verklagt auf $5 Milliarden Schadensersatz wegen irgendeinem erfundenen Tatbestand. Aber natürlich, jeder CEO hat Angst in Amerika, auf den Radar von Donald Trump zu kommen und zur Zielscheibe zu werden.
Absolut. Also war ja auch der Einzige, der dagegen aufbegehrt hat. Dann gab es noch Madame Lagarde bei dem Abendessen mit dem Wirtschaftsminister Latnik, wo sie aufgestanden ist. Aber die anderen haben vielleicht ein bisschen betreten geschaut, aber ja, blieben sitzen. Das finde ich schon bemerkenswert. Also die Welt ist im Krisenmodus. Es bleibt weiter spannend. Mit welcher Entwicklung rechnest du in den nächsten Tagen, Wochen?
Never a dull moment. Also Trump keeps me busy. Ich glaube, jetzt auch im Mittleren Osten, ich meine, ich habe ja auch iranische Familie, wir haben keinen Kontakt mehr zu ihnen haben können. Ich glaube, es ist am 2. oder 3. Tag, seitdem der Krieg angefangen hat, also kein Internet, keine Telefonleitung mehr. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist, ich meine, es wird immer gesagt, oh, Donald Trump, ja, okay, der kann komplexe Sachverhalte nicht so nachvollziehen. Es sind nicht komplexe Sachverhalte, es sind auch schon die einfachsten Sachverhalte, wo er nicht einen Grad Abstraktion denken kann. Also wenn man sich anschaut, dass sie nicht mal die strategischen Ölreserven aufgefüllt haben bei uns, bevor sie den Krieg angefangen haben, dass er noch Kriegsschiffe nach Venezuela geschickt hat, anstatt die schon mal in Stellung zu bringen, wenn es denn geplant gewesen wäre. Ja, die bringen jetzt erst, bringen sie noch Kriegsschiffe in Stellung. Und dann, was auch uns, die missbrauchen das Militär auch so. Es gibt ein großes Militärschiff, da sind die Matrosen schon fast 1 Jahr drauf. Da gab es vor ein paar Wochen die Nachricht, irgendwas stimmt da nicht auf dem Schiff. Die ganzen Sanitäranlagen, die Rohre sind verstopft. Dann kam raus, dass die finden da T-Shirts drin und andere Sachen, die ins Klo schmeißen. Und jetzt ist rausgekommen, dass da ein Feuer war und man geht davon aus, dass das gelegt war, weil die so verzweifelt sind, dass die jetzt nochmal abkommandiert sind, ohne Landgang zu haben, ohne die Geburt ihres Kindes mitzubekommen, ohne auf Beerdigungen gehen zu können. Die halten es nicht mehr, die drehen durch. Und das ist so dieser Missbrauch, diese Inkompetenz auch der menschlichen Führung, die wir auf allen Ebenen in den USA sehen, die einem nur Angst und Bange macht. Und übrigens, dieser Krieg kostet über $1 Milliard pro Tag. Jetzt hat Hexeth nochmal 200 Milliarden angefordert. Und das, apropos Trump-Anhänger, ja, die Preise steigen brutal. Tankpreise steigen brutal. Krankenversicherung kann sich kaum noch jemand leisten, ja. Alles ein und Essensmarken wurden direkt runtergestrichen. Elon Musk hat das Öl- und Gasteam gefeuert direkt am Anfang. Ja, lauter solche Sachen. Aber für den Krieg ist unbegrenzt Geld da. Irgendwann merken es auch die letzten Trump-Anhänger, dass es nicht zu ihrem Wohl ist.
Aber jetzt haben wir ja auch mehrfach diskutiert, dass Trump möglicherweise der illustre Vorturner ist, aber die Masterminds, diese Tech-Milliardäre mit ihren Weltbeherrschungsfantasien dahinter kommen. Das müssen die doch auch merken, was da gerade abgeht. Das wundert mich. Die müssen dem doch Einhalt geben.
Ja, und David Sachs, der ist der Kryptozar in der Regierung und Cyber Something, also ein offizielles Mitglied der Trump-Regierung, ist an die Presse gegangen und hat gesagt, dass diese Auseinandersetzungen dort, ja, vor allen Dingen, wenn man anfängt, das ist ja schon passiert, die Entsalzungsanlagen da bombardiert und außer Kraft setzt, dann wird das eine humanitäre Katastrophe von Millionen von Menschen, die werden unmittelbar verdursten. So viel Frischwasser bekommt man nicht dorthin, ja. Und dann würden wir eine Flüchtlingsbewegung sehen, die alles, was wir 2015 gesehen haben, in den Schatten stellen wird, weil die Leute nicht kommen für ein besseres Leben. Die bekommen, weil die nichts mehr zu trinken bekommen, weil die verdursten. Das ist die eine Sache. Und David Sachs, der selbst jüdisch ist und sehr pro-Israel immer war, hat gesagt, er warnt davor, vor dem Einsatz einer Atomwaffe. Und wenn ein Mitglied der Regierung das öffentlich sagt, was heißt das? Das heißt, dass er mitbekommen hat, dass das diskutiert wird. Und das hört man auch aus Kreisen von Israel, dass die den Einsatz einer taktischen Atomwaffe in Betracht ziehen.
So, und jetzt, glaube ich, können wir Fragen beantworten, wenn es Fragen gibt. Also die eine Frage lautet, dann gehen wir mal durch, was denken Sie, ist das Vorgehen eher kurzfristig militärisch getrieben oder Teil einer langfristigen Strategie? Das ist, glaube ich, bezogen auf die USA.
Also bezogen auf die USA ist es offensichtlich keine Strategie, weil Donald Trump keinen Plan hat, er hat keinen Gameplan, kein Endgame, keine Exit-Strategie. Er schadet uns massiv, es gibt keinerlei Vorteile. Meine andere Frage ist, wie Israel das sieht. Es gibt jetzt genug Kritiker bei den Republikanern, nämlich Marjorie Taylor Greene, die ehemalige QAnon-Abgeordnete. Kann man jetzt abtun, aber die hat ein großes Following. Oder Tucker Carlson oder Megyn Kelly, die sind sehr, sehr einflussreich und die kritisieren zunehmend mehr Israel, was auch bei uns ein Tabu eigentlich ist, weil jegliche Kritik an Netanyahu abgetan wird sofort als Antisemitismus. Und die sagen aber, warum machen wir das zum Vorteil von Israel? Israel will expandieren und das ist nicht unser Problem. Also das ist so die Kritik, die angebracht wird. Also die Antwort der Frage ist, für die USA ist es kein langfristiges strategisches Vorgehen.
Es gibt noch eine andere Frage. Gibt es irgendwelche Maßnahmen, die Unternehmen jetzt konkret ergreifen sollten? Wenn ja, welche? Ja, also Unternehmen in Deutschland sollten jetzt vor allen Dingen ihre Resilienz stärken, sich darauf vorbereiten, dass die Lage sich zunehmend verspannt, dass Energiepreise steigen, sollten staatliche Entlastungen, wenn sie denn da sind, aktiv nutzen. Also das ist so ein Bündel aus kurzfristiger Liquiditätssicherung und langfristiger Transformation, Digitalisierung, Dekarbonisierung, Fachkräftebindung, das schwingt ja immer mit. Auch die Effizienzgewinne durch künstliche Intelligenz. Aber natürlich bleibt der Druck hoch, Energiepreise, Fachkräftemangel, Transformationskosten, der internationale Wettbewerbsdruck, da haben wir jetzt gar nicht so drüber gesprochen, der ist natürlich auch da, weil auch China ja nicht ganz so stark ist wie erwartet und dann viele Produkte, die in China nicht mehr verkauft werden, nach Europa, auch auf den deutschen Markt umgelenkt werden, das drückt hier die Preise. Also insofern ist das schon ein Stück weit die Richtung, in Richtung eines perfekten Sturms. Also man kann da wirklich nur mit, das hören wir immer wieder, mit Ungewissheitskompetenzpunkten, dass man wirklich ganz kurzfristig reagiert, weil so 2, 3, 5 Jahrespläne, das war's, glaube ich. Also die gibt's nicht mehr. Oder Sandra, wie siehst du es?
Ja, ich meine, da haben Sie ja schon einige Lektionen mitbekommen durch Covid und im Nachgang. Aber das ist jetzt eigentlich nochmal eine Komplexitätsstufe höher als Covid. Okay, bei Covid hatte man diese Ungewissheit am Anfang und in der Mitte. Man wusste nicht genau, wird das eine Totalkatastrophe. Es ist ja dann einigermaßen gelöst worden, aber trotzdem war das sehr schwierig. Und vor einer Woche, 10 Tagen hätte man vielleicht noch sagen können, ha, das ist ja wie Covid. Die Lieferketten verlangsamen sich und ordnen sich neu. Aber ich glaube, das kann jetzt nochmal wesentlich diffiziler werden, die ganze Lage. Und ich glaube, da kommt es wirklich auch auf die individuelle Führung an, auf das Format, auf das Rückgrat, auch schwere Entscheidungen zu treffen, dass da wirklich sich auch ein bisschen, wird sich wahrscheinlich die Spreu vom Weizen trennen. In guten Zeiten, da können immer viele mitschwimmen. Aber ich glaube, jetzt wird sich zeigen, wer wirklich nicht nur kurzfristig denkt an seinen nächsten Bonus. Und wenn es nicht mehr so läuft, okay, dann tritt man ab, kriegt ein paar Millionen, dann wird der nächste geheiert. Sondern wer hat wirklich Verantwortung? So fast schon im patriarchalischen oder matriarchalischen Sinn. Wer führt uns jetzt durch diese Zeit? Ich glaube, das wird viel wichtiger als früher.
Ich glaube, auch Mitarbeiter zu binden. Das Thema Fachkräftemangel ist de facto nicht mehr wirklich groß. Man sagt zwar, man hat einen Arbeitskräftemangel in verschiedenen Bereichen, aber so, dass man jetzt wirklich groß Alarm schlägt, was Fachkräfte in breiter Fläche angeht, gar nicht so zu hören. Aber da ist ein Stück weit schon die nächste Frage beantwortet. Die war nämlich mit Blick auf die Zukunft, welches Szenario halten Sie für das Wahrscheinlichste in den nächsten 3 bis 6 Monaten? Puh, also ich glaube schon, Sandra, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich glaube schon, dass die Verspannungen zunehmen und die Belastungen für Unternehmen, gerade die energieintensiven Branchen, auch deutlich steigen. Also das läuft in die Richtung, weil es ist ja nicht anzunehmen, dass die Situation nächste Woche vom Tisch ist. Oder?
Ich glaube, was wir im Moment sehen, ist teilweise ist eine Zeitlupe, dann geht es mit Fast Forward, dass sich die gesamte Weltordnung neu ordnet. Keiner weiß genau, wohin es geht. Aber das, was Donald Trump macht, augenscheinlich um China zu schwächen, weil er jetzt den Iran dann auch angreift, im Grunde genommen stärkt es diese Länder. Was ich eingangs erwähnte mit den Mittleren Ostländern, dass die sich eben mehr abkoppeln werden von den USA, dass finanztechnisch Finanzströme, Investitionsströme anders laufen werden. Und die Energie ist ja der Schlüssel dafür, überhaupt, dass Länder. Ich glaube, ich sagte es eben, es besteht die Gefahr, dass 25% der Weltbevölkerung keinen Strom mehr hat, im Dunkeln sitzt, friert und verhungert. Das ist ein Risiko. Da sind auch komplizierte Kettenreaktionen mit indirekten und unbeabsichtigten Folgen. Also ich glaube, es wird viel im Fluss sein. Ich glaube, die Welt verändert sich gerade mehr. Das kann man dann immer besser beurteilen, 1-2 Jahren, wenn man zurückschaut, als wenn man mittendrin ist. Aber ich glaube, Donald Trump, viele fanden das ja gut, der zieht den Stecker raus, da kann sich das System erneuern. Ja, aber diese Erneuerung, die muss nicht immer gut sein. Ich glaube, jetzt schauen wir zurück und sehen, vor allen Dingen als Amerikaner, die ich ja bin, wie gut wir es hatten. Also dieses exorbitante Privileg des Dollars, der Reservewährung, Energie noch und nöcher für gute Preise. Man konnte alles kaufen, das Supermarktangebot, auch deutsche Produkte. Ich habe deutsche Schokolade, deutsche Butter, lauter solche Sachen im Supermarkt und jetzt mit den Zöllen und allem. Viele werden sich sagen, das lohnt sich nicht mehr und viele Verbraucher können sich es nicht mehr leisten. Also an vielen Ecken und Enden große Veränderungen, manche nicht so schlimm. Vielleicht welches Produkt man aus Deutschland kauft, aber insgesamt für Unternehmen und für Arbeitnehmer, Verbraucher, Wähler schon fundamentale Umwälzungen.
Wie ist denn das eigentlich, wenn du jetzt zurückfliegst in die Staaten? Hast du dann so eine Reisetasche mit Sachen, die haltbar sind, die du einkaufst, Lebensmittel oder so? Oder geht das gar nicht? Darf man, glaube ich, gar nicht einführen, oder?
Ja, also früher hat jeder Brot mitgebracht und lauter Persil. Ich meine, seitdem es das Internet gibt, sage ich immer, frag mich nicht, euch was mitzubringen. Ich bestelle es euch im Internet. I'll give it to you. Just don't ask me to take anything. Heute, du darfst also zum Beispiel vorabgepackte Süßigkeiten und Lebensmittel, die luftdicht verpackt sind, darfst du eigentlich einführen. Aber du wirst jetzt schon gefragt, was haben sie mitgebracht und wie viel. Also ich versuche, was ich nicht brauche, nehme ich gar nicht erst mit. Ich kann auch alle Haribo-Sachen und so in Amerika kaufen, zwar teurer, aber egal, weil ich will keine Schwierigkeiten an der Grenze haben. Und was mir auffällt, muss man mal genau die Zahlen gucken, aber aus persönlicher Erfahrungswert, die Maschine, wenn ich rüberfliege, ist immer viel leerer, als wenn ich nach Europa fliege. Ach, und übrigens, neues Phänomen, nachweislich immer mehr Amerikaner suchen für sich und vor allen Dingen auch für ihre Kinder eine zweite Staatsbürgerschaft, gerne auch in Europa. Ich habe auch Bekannte, der Mann ist Hedgefondsmanager, hat nichts mit Europa zu tun, die gehen über Portugal, weil die sagen, für unsere Kinder, ist eine Patchwork-Familie, die Älteren sind jetzt Mitte, Ende 20, die sind zu alt wohl, aber für die jüngeren Kinder, die kriegen europäische Staatsbürgerschaft, das heißt, die können, also wie sag mal, portugiesische, aber die können dann überall sich niederlassen und arbeiten in Europa. Und als Versicherungspolice wollen viele Amerikaner das haben.
Ja, absolut. Mallorca profitiert auch. Ich hatte am Wochenende so einen Makler gesprochen, der Immobilien auf Mallorca vermakelt. Und der sagte auch, es gibt ja mehrere Direktflüge in der Woche direkt von Amerika nach Mallorca. Und viele Amerikaner siedeln sich gerade an. Und die Preise auf Mallorca zum Beispiel, die schlagen Wellen, gehen nach oben, weil natürlich viele auch von Dubai weggehen, diese Superreichen, und suchen sich dann auch eine Herberge auf Mallorca. Also das hat schon manchmal skurrile Entwicklungen mit sich. Jetzt fragt noch jemand, ist dieser Konflikt aus Ihrer Sicht vermeidbar gewesen oder war er tatsächlich unausweichlich? Frage haben wir eigentlich schon beantwortet, oder?
Also ich glaube, Netanyahu wollte unbedingt diesen Konflikt. Aus der Hinsicht war er unausweichlich. Für Amerika war er natürlich nicht unausweichlich. Und wenn man das Regime in einem Iran loswerden wollte, was ein löbliches Ziel ist, dann hätte man das strategisch anders angehen müssen. Es haben jetzt ganz viele gesagt, nicht zuletzt hat vorgestern Donald Trumps ehemaliger Counter-Terrorism-Top-Figur, der hat gekündigt und hat gesagt, Donald Trump hat gelogen. Es stimmt nicht. Der Iran hat in allem nachgegeben. Der hat Donald Trump mehr gegeben an Zugeständnissen, was die Urananreicherung geht, als das unter dem Obama-Abkommen der Fall war, was Trump ja gecancelt hatte. Donald Trump hätte sich das als großen Sieg auf die Fahnen schreiben können. Stattdessen hat er jetzt so reingehauen, das war total vermeidbar und wenn man das Regime loswerden wollte, sehr ungeschickt.
Es fragt noch der Alexander Schungel, haben wir die Situation in Deutschland oder haben wir in der Situation in Deutschland eine Chance gestärkt, aus dieser Situation herauszugehen oder können wir sonst irgendwie einen Vorteil ziehen? Jetzt sind ja Krisen, es gibt ja immer auch Krisengewinner, insofern gestärkt rausgehen, vielleicht dahingehend, wie ich finde, dass man sich unabhängiger macht, dass man jetzt, ich weiß nicht, in Davos, Sandra, hat es ja immer wieder geheißen, Europa muss zusammenfinden, die Europäer müssen sich gegenseitig unterstützen. Jetzt ist das so ein externer Schock, der nochmal aufzeigt, dass man sich halt auf Amerika und auf die anderen Teile der Welt nicht wirklich so verlassen kann. Und wer das, glaube ich, begreift, wer das umsetzt, da könnte man sagen, ja, das war das Gute daran. Sandra, wie siehst du es?
Also ich glaube, es gibt ja so einen Spruch, jeder Deutsche ist ein Engineer, ein Ingenieur. Ich glaube, diese Not, die es jetzt auch zum Beispiel auf dem Energiesektor gibt, diese Not, wenn man es richtig anpackt, kann eine Chance sein für Innovation, dass man sagt, wir müssen jetzt irgendwelche Alternativen finden, um da rauszukommen. Ich glaube, wenn das jemand kann, dann sind das die Deutschen. Und ich glaube, da kann die Politik Leitplanken für geben, um das zu fördern, um die Bedingungen dafür zu stärken. Also von daher, ich erwähnte eben, dass der Iran aufgrund der Sanktionen so erfindungsreich geworden ist, aus der Not eine Tugend gemacht hat und jetzt viel flexibler, nimbler, sagt man, reagieren kann, kreativer, ähnlich auch wie auch die Ukraine gegenüber Russland. Und der Iran einem veralteten, geradezu sehr schwerfälligen Militär gegenübersteht. Und vielleicht kann man das ein bisschen als Bild nehmen, symbolisch, um zu sagen, ja, Europa und insbesondere Deutschland können da was draus machen aus dieser Not. Aber ich habe schon 2025 im Januar gesagt in Davos, Leute, es ist eine Notsituation, es ist eine Emergency. Und ich glaube, so langsam realisieren das die Leute auch. Aber zum Beispiel in Davos dieses Jahr im Januar habe ich gesprochen mit Leuten aus skandinavischen Ländern. Ich war dann auch in Litauen. Da haben auch die Bürger und Geschäftsleute ein ganz anderes Risikobewusstsein. Jetzt insbesondere im Hinblick auf Russland, aber eben auch so on alert sein, so die Krisenantennen ausgefahren. Scheinen da auch viel mehr so dynamisch auf der Hut zu sein. In Deutschland hatte ich immer noch das Gefühl, zumindest bis vor kurzem, dass sie so in der Happy-Blase sind. Und ich glaube, da ist jetzt dringend das Erwachen gefordert, was ich teilweise sehe, durch die Medien natürlich hauptsächlich, aber dann auch sehr negativ geprägt. Und ich glaube, wenn man das Mindset anpassen, sagt, okay, wir müssen anders denken, konstruktiv, weil wir gar keine andere Wahl haben, dann kann man das Ruder auch rumreißen.
Das ist ein gutes Schlusswort. Sandra, komm gut heim. Bis demnächst. Bis bald.
Danke, Uli. Dankeschön. Danke an alle.
Das war Biz & Beyond. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Feedback gern an host@bisandbeyond.de oder auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.